Oder würdest du sagen, jemand, der sich selbst auf eine TRT setzt, indem er sich auf dem Schwarzmarkt Testosteron kauft, ist auch TRT-Patient?
Ist es legal, wenn jemand sagt, ey, ich habe einen 6er, 7er Testowert in der Mitte, ich möchte mich aber ein bisschen geiler fühlen, auf Privatrezept, man belastet die Kasse nicht, ist das so legal in Deutschland? Genau,
das ist, was ich gerade schon ansprechen wollte, so eine Art Zweiklassenmedizin. Ja. Es gibt dann halt die, die sich das leisten können, ärztlich betreut ihren Lebensalltag zu boosten, und dann gibt es die, die das nicht bezahlen können und sich das irgendwo kostengünstiger im Internet besorgen wollen. Und bei denen steht natürlich sofort das Etikett Doping
dran. Ja, auch ein Witz eigentlich. Immer mehr Männer lassen sich Testosteron verschreiben, offiziell als Ersatztherapie. Aber wo hört Therapie auf und wo fängt der Missbrauch an? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Doc Talk. Hier wieder mit dem lieben Mike. Mike, ich hoffe, es geht dir gut. Lass uns direkt reinstarten ins Thema, oder? Was ist so deine Meinung zum Thema?
Ja. Meine Meinung zu dem Thema ist, das Thema Testosteronersatztherapie ist derzeit ein absoluter Dauerbrenner in den sozialen Medien, jedenfalls in der Bubble, der ich folge. Ich kriege den ganzen Tag Werbung für Testosteronersatztherapie vorgesetzt. Und deshalb ist das Thema wahrscheinlich wirklich recht spannend. Zumal das ja teilweise Blüten treibt, wo man staunt, ob das wirklich noch in den Bereich einer Ersatztherapie fallen kann. Wenn ich da beispielsweise an sehr junge Sportler denke, die dann dort zelebrieren, dass sie Testosteronersatztherapien benötigen, weil sie einen zu niedrigen Testosteronspiegel haben, bei einem sehr niedrigen Körperfettanteil, wahrscheinlich durch eine sehr lange Diät, ja. Kann das schon mal passieren. Deswegen gibt es halt auch das Problem, wo fängt Doping an? Denn Doping ist ja nicht erlaubt. Ja. Eine Testosteronersatztherapie, das vielleicht mal vorangestellt, ist ja ein Ersatz für etwas, was der Körper auf natürlichem Wege nicht hat, nicht herstellen kann. Und vielleicht in so einer Zwischenphase zwischen Ersatztherapie und Optimierungstherapie im Sinne von Quality Aging oder vielleicht auch Testosterontherapie, nicht Ersatztherapie, sondern Testosterontherapie, gibt es sicherlich einen Korridor, in den der ein oder andere Mann natürlicherweise kommt und viele aber nicht kommen. Und dann gibt es einen Bereich, der darüber liegt, der dann auf jeden Fall die Leistungssteigerung beim Menschen im Sport zur Folge hat, auch wenn das gar nicht das primäre Ziel ist. Und da fangen dann aber die Probleme an, weil das ein Bereich ist, den der Gesetzgeber ja zumindest mal, was den Besitz der dafür nötigen Medikamente angeht, unter Strafe gestellt hat. Das ist vielleicht auch so das Spannungsfeld, über das wir heute sprechen, das auch vielleicht unsere Zuhörer ganz interessant finden, gerade diejenigen, die sich für eine TRT interessieren. Ja. Vielleicht wollen wir es mal daran festmachen, eine TRT im eigentlichen Sinne, jedenfalls in meiner Vorstellungswelt und Definition, ist irgendwas, was ein Arzt begleitet und verschrieben hat. Vielleicht kann man das mal so als Ausgangspunkt nehmen, oder würdest du sagen, jemand, der sich selbst auf eine TRT setzt, indem er sich auf dem Schwarzmarkt Testosteron kauft, ist auch TRT?
Also ich sag mal, ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr häufig eine DM bekommen, die anfing wie: Hallo Sascha, ich bin auf einer selbstverschriebenen TRT. Also das habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig mitbekommen, seit wir beide auch für Doctrinus werben, das kann man ja auch schon hier direkt an der Stelle sagen. Ist natürlich der Kontakt mit Menschen, die zuvor eine nicht legale TRT gemacht haben, also nicht offiziell mit Rezept. Also ich habe dieses Ausmaß einer TRT ohne Arzt, ohne Rezept, also illegal sozusagen, das habe ich wirklich nicht so groß eingeschätzt. Mir war natürlich klar, dass wir sicherlich einen Missbrauch haben, was Verstöße gegen das Antidopinggesetz betrifft, so von über 1 Million Menschen in Deutschland, also die wirklich versuchen, die Leistung im Sport zu steigern. Meistens sind das ja alles Breitensportler, also Fitness, Bodybuilding, in dem Bereich organisierter Sport, das, was das eigentliche Antidopinggesetz ja eigentlich bestrafen möchte, kommt ja nur geringfügig vor. Also Radfahrer, Tennisspieler, Fußballprofis, ja, da wo das Antidopinggesetz für entwickelt wurde, da hat man ja, das kannst du besser sagen, aber hat man ja gefühlt fast gar keine Anzeigen, sondern der Großteil, der vor Gericht steht, sind ja Hobbyleute, die ein bisschen besser aussehen wollen, die abkürzen wollen, oder natürlich auch Wettkampfsportler, die das natürlich auch ein bisschen strukturierter und gezielter machen und da auch, um in der Weltspitze mithalten zu können, wo ja in vielen Ländern Doping in der Form, wie wir das im Bodybuilding betreiben oder betrieben wird, ja auch legal ist. Um da mithalten zu können, müssen sie ja den Weg auch gehen. Also du stehst auf Mr. Olympia halt nicht natural, das so an der Stelle mal gesagt. Und ja, also wie gesagt, das Thema TRT, ich würde auch so drei Bereiche sehen. Wir haben so die legale, normale TRT vom Arzt verschrieben. Wir haben sowas wie Hormonoptimierung. Ja, sollte der Arzt ja eigentlich dann auch schon nicht verschreiben. Also ich sag mal, sobald es deutlich superphysiologische Werte nach sich zieht, die jetzt nicht von Studien abgedeckt sind, ich glaube, man muss unterscheiden, ist es über der Referenz. Das ist dann, glaube ich, noch nicht kritisch, sondern ist es über einen Bereich, der vielleicht ja wissenschaftlich belegt schädlich sein könnte. Ne? Wir wissen ja, bei Doctrinus können wir auch offen sagen, man geht da nicht stupide nach der Referenz, weil wir aus Studien wissen, dass ein Wert knapp oberhalb der physiologischen Range, die auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr abgesenkt wurde. Also ich kenne Netties, die sind über Range. Ja? Ich kenne mehrere Netties, die sind über Range. Mhm. Das heißt, diese Werte sind niedrig gefasst und deshalb ist auch ein bisschen über Range noch nicht stoffen, sondern das ist vielleicht eine sehr gut eingestellte TRT oder auch wegen mir eine Hormonoptimierung, die ja auch, ich sag mal, außerhalb der gesetzlichen Krankenkasse, glaube ich, das wirst du besser einschätzen können, zumindest nicht verboten ist. Und die dritte Ebene ist ganz klar, Werte, gerade so dieses über 15 Nanogramm pro ml, dann haben wir es nicht mehr mit der THC zu tun, dann ist es schon ganz klar Leistungssteigerung und dann fangen auch die Nebenwirkungen zu E2, also Estradiolanstieg über die physiologische Range oder auch ein zu starker, zu hoher Hämatokritwert, also Blut wird zu dick, Schlaganfallgefahr etc. Da fangen diese ganzen Nebenwirkungen eigentlich dann auch schon an, spätestens dort.
Ja, das Thema Studien ist ein gutes Stichwort. Es ist ja so, es gibt jetzt auch über Jahrzehnte ganz unterschiedliche Studiendesigns, wo man zum Teil ja bis 600 Milligramm pro Woche verabreicht hat, wo sowas getestet wurde wie Auswirkungen auf die Knochendichte und so Sachen, was beispielsweise im Alter immer wieder zu Problemen führt, dass man da schneller Knochenbrüche erleidet, wenn man stürzt und so. Das sind natürlich alles Benefits, die man davonträgt, wenn man da einen höheren Wert fährt. Aber natürlich steht dem gegenüber auch immer ein gesundheitliches Risiko, weil natürlich keine Wirkung in dem Maße ohne Nebenwirkung daherkommt. Genau. Und da haben wir jetzt das Problem, würde es das Anti-Doping-Gesetz in dieser Form nicht geben, dann wäre das ein ganz normaler Off-Label-Use irgendeines Medikaments, so wie es den an ganz vielen Stellen gibt. Jetzt sagen wir beispielsweise nochmal Cialis für die Zurückbildung der linksventrikulären Herzhypertrophie. Wenn man aber dann sagt, dieses Medikament, was dafür verschrieben wird, in dieser Dosierung hat auch eine Wirkung, die der Gesetzgeber an anderer Stelle ausdrücklich in den Tatbestand einer Strafnorm geschrieben hat, dann haben wir da natürlich ein Spannungsfeld, das man irgendwie auflösen muss. Und da ist es jetzt schon sehr wichtig zu unterscheiden, ob das Ganze von einem Arzt begleitet wird oder nicht. Denn wenn ich sage, ich bin auf einer selbstverordneten TRT und ich nehme jetzt beispielsweise mal mit Blick auf diese Studie 600 Milligramm Testosteron die Woche, was wahnsinnig viel ist, dann wird sicherlich kein Staatsanwalt der Meinung sein, ja sicherlich hast du dir die Studie dadurch gelesen und um deine Knochendichte zu verbessern, nimmst du jetzt diese Menge. Zumal das ja auch jetzt auf 20-jährige oder 30-jährige Sportler eher nicht zutrifft mit der porösen Knochenproblematik. Wenn man aber natürlich einen Arzt hat, der das so verschrieben hat und der jetzt eine gewisse Dokumentation darüber führt, warum er das verschrieben hat, also welches Quality-Aging-Merkmal beispielsweise aufgrund irgendwelcher Studien er damit herbeiführen möchte und wenn der natürlich auch alles, was das Thema Nebenwirkungen betrifft, im Monitoring hat, dann gibt es da schon Argumentationspotenzial, denn das ist zumindest einhellige Rechtsprechung. Man muss die Leistungssteigerung im Sport nicht ausschließen, sondern sie darf nur nicht Hauptzweck dieser Anwendung sein. Wenn natürlich jetzt der Proband ein junger Sportler ist, der offensichtlich Testosteron zur Leistungssteigerung im Sport konsumiert und dann über einen entsprechenden Arztbrief verfügt, dann kann es schon argumentative Schwierigkeiten geben. Und da kenne ich sogar relativ frisch aus der Praxis Fälle, in denen bei Hausdurchsuchungen diverse Dopingmittel sichergestellt worden sind, die es auch gar nicht in der Apotheke gibt, sondern nur auf dem Schwarzmarkt. Aber neben diesen Dopingmitteln auch deutsches Testosteron-Enantat aus der Apotheke nebst Rezept. Und dann hat der Betreffende dem Polizeibeamten bei der Durchsuchung gesagt, das nehme ich im Rahmen einer TRT. Ja, die haben das dann mitgenommen samt Rezept und dann kam die Rückfrage von der Staatsanwaltschaft, ob er denn den Arzt von der Schweigepflicht entbinden würde. Das wollte man doch mal näher prüfen, warum der auf einer TRT ist. Und zumindest, wenn man jetzt 5 Dopingpräparate gefunden hat, die auch so unter szenekundigen Beamten so gängiger Stack im Bodybuilding sein könnten, da dürfte ein Arzt Schwierigkeiten haben, noch irgendwas Richtung Knochendichte zu begründen, wenn jemand neben den von mir aus 600 Milligramm Testosteron auch noch einen Gramm Primo nimmt oder
Ich
sowas.
denke mal,
Zumal es auch schwierig ist, das als Arzt zu überwachen und auch ruhigen Gewissens irgendwo in eine Akte zu schreiben, wenn es um Medikamente geht, die überhaupt keine Zulassung in Deutschland
ich
haben.
sag mal, verstehen könnte man, dass du zum Beispiel, wenn du nicht jemand bist, der von dem sehr starken Übergewicht kommt, vielleicht aufgrund des sehr starken Übergewichtes auch einen Testosteronmangel hat und einfach, ich sag mal, die Therapie nicht so gut anschlägt, das heißt, eine zu starke Konvertierung in Östrogen stattfindet und man sagt, okay, wir arbeiten halt vielleicht jetzt nur mit 125 Testosteron, was aber vielleicht noch, oder 100 Milligramm Testosteron, was jetzt bei der Person vielleicht noch, auch noch nicht zu den optimalen Werten führt und ergänzt es zum Beispiel mit einem Primobolan, was ihr dann E2 auch ein Stück weit reduzieren kann, dann könnte man das ja selig auch argumentieren. Trotzdem hat nämlich das Problem, dass Primobolan einfach keine, ich weiß gar nicht, ob es keine Zulassung mehr in Deutschland hat oder ob man es einfach aus dem Verkehr gezogen hat. Wahrscheinlich wurde die Zulassung auch zurückgenommen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, das muss man mal prüfen. Dann wäre das auf jeden Fall ja, sage ich jetzt mal, was man ja moralisch und gesundheitlich, medizinisch auch begründen könnte. Natürlich steht dem gegenüber das potenzielle Risiko von 100 Milligramm Primobolan, was ich jetzt bei dem Mann als relativ überschaubar ansehen würde. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung und meine Erfahrungswerte, das ist natürlich jetzt nicht aufgrund von 5000 Probanden in der Studie bestätigt. Wobei man muss sagen, es hat natürlich eine medizinische Zulassung schon gehabt, wurde auch bis vor ein paar Jahren auch in vielen Ländern noch eingesetzt. Und da ist eine Dosierung von 100 Milligramm bei einem erwachsenen Mann natürlich nicht viel. Ja, also das ist schon im Rahmen einer Therapie schon sinnvoll. Und ich meine, auch in den USA sieht so eine THT oftmals auch ein bisschen anders aus. Sprich, man kombiniert vielleicht noch sogar vielleicht noch minimal Nontronon, vielleicht noch Proviron, Testosteron und vielleicht auch noch ein Exemestan on top. Ist aber die Frage, ob das notwendig ist. Aber ich sag mal, Testosteron-only THT kann ich dir aus meiner Erfahrung mit Hunderten von Klienten sagen, in Beratung, im Coaching, ist nicht für jedermann das Optimum. Ja, da wird immer, sehr häufig brauchst du ein Exemestan dazu und viele würden vielleicht sogar auch mit der Kombination aus Testosteron etwas niedriger dosiert und einem DHT-Derivat besser fahren.
Da sind wir natürlich dann in dem Fahrwasser, was kann der Arzt sinnvollerweise sagen? Vielleicht jetzt an der Stelle für diejenigen, die das Problem auf sich zukommen sehen, weil sie beispielsweise von einem gut befreundeten Arzt so ein Rezept haben und der bislang gar nichts dokumentiert hat, kann man ja mal darüber nachdenken, wie man sich verhalten sollte für den Fall der Fälle, dass da jemand vorbeikommt und die Sachen mitnimmt, vielleicht sogar nebst Rezept und dann beim Arzt anfragt. Denn das Problem, was sich dann aufdrängt, ist ja nicht nur, dass der Arzt in Erklärungsnöte gerät, sondern es kann auch sein, dass der Arzt selber zum Beschuldigten wird, denn zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport darf er ja auch nichts verschreiben. Was natürlich einerseits zur Folge hat, dass der Arzt als Beschuldigter selbst ein Schweigerecht hat. Das heißt, da braucht er auch gar nichts mehr sagen. Was aber schwierig ist, wenn man darauf vertraut, jedenfalls in seiner Vorstellung, wie es denn laufen könnte, wenn mal jemand kommt und man sicherheitshalber ja das Rezept dabei hat, dass der Arzt einen ja da eigentlich entlasten soll. Wenn der Arzt was Sinnvolles dazu sagen kann, warum er diese Therapie in dieser und jener Weise gestaltet und was er dort alles überwacht und warum er das medizinisch verantworten kann, dann kann man das ja als Verteidigungsstrategie ganz gut vorbringen. Wenn der Arzt aber dann sagt, ah, ich sage lieber gar nichts mehr, ich habe das Gefühl, das geht ansonsten nach hinten los und ich werde hier zum Beschuldigten, kann man auf diese Verteidigungslinie ja nicht mehr setzen. Da besteht ein Problemkreis, den man idealerweise schon mal durchgespielt haben sollte, bevor es so weit kommt. Das ist auch ein wichtiger Tipp an alle Ärzte, die da vielleicht das ein oder andere Rezept schon ausgestellt haben und sich überlegen, was sie im Ernstfall sagen
Also
würden. Selbst wenn in so einem Fall wie dem gerade geschilderten der Patient dann sagt, ja, lieber Arzt, ich entbinde dich hier von der Schweigepflicht, denn ich mache ja bei dir eine ganz legale, normale TRT.
ich habe tatsächlich heute im Live-Form-Check einen neuen Klienten gehabt, der bekommt 250 Milligramm alle 3 bis 4 Tage auf Privatrezept von seinem Hausarzt verschrieben. Da habe ich ihm auch gesagt, du musst da ein bisschen
Sportlich.
aufpassen. Ich kenne so Fälle aus meiner Heimat, da gab es auch einen als Dopingarzt bezeichneten Arzt, der ist inzwischen, ich glaube, während der Corona-Zeit an Krebs verstorben. Und der hat haufenweise Patienten einfach so als THT 500 Milligramm Testosteron in der Woche verschrieben. Jetzt wird natürlich jeder sagen, okay, das ist ein bisschen too much, ist es auch normalerweise für den THT. Aber jetzt greife ich nochmal an den Punkt auf, den du eben genannt hast, dass man es eventuell medizinisch knochendicht und so weiter argumentieren kann. Wenn man sich mal die Packungsbeilage zum Beispiel von Galen anschaut, wird man sehen, dass Testosteron nicht nur zur THT eingesetzt werden kann, sondern auch zum Beispiel im Rahmen einer Anämie. Ja? Da hat man zum Beispiel früher so Sachen eingesetzt wie Nantrolon oder Oxymetholon. In der Schweiz wird zum Beispiel Nantrolon noch gerade bei Frauen benutzt, bei Anämie. Ja. Und man kann tatsächlich mit 500 Milligramm bis 1000 Milligramm in der Woche Testosteron-Enantat laut Packungsbeilage Galen, deutsche Apothekenware, eine Anämie kurzzeitig behandeln. Ja, also eine deutlich erhöhte Dosierung, also Gramm Testosteron-Enantat, sage ich euch heute, ich kenne kaum einen Open-Bodybuilding-Profi, der noch ein Gramm Testosteron-Enantat fährt in der Woche. Also es ist ein Haufen Zeug, das ist die zehnfache Dosierung ungefähr von dem, was er normalerweise produziert. Aber es gibt diesen Hinweis in der Packungsbeilage. Ich habe nach meiner OP, ich hatte drei Nierenoperationen 2020, auch das Problem gehabt. Ich hatte ein Hämoglobin von 8, 9, gefühlt war ich tot. Ich hatte sehr viel Blut verloren durch eine Not-OP. Und da habe ich das zufällig tatsächlich, weil ich habe mich auch überlegt, wie kann ich mich jetzt schnell wieder in die Lage versetzen, dass ich wieder Spaziergänge machen kann. Ich war damals körperlich wirklich am Ende. Und hatte natürlich auch die, ich war ja auch damals schon auf THT und habe dann einfach durch Zufall mal die Packungsbeilage richtig durchgelesen und habe dann gesehen, okay, es ist tatsächlich in der Medizin vorgesehen, Testosteron, ob das jetzt ein kluger Weg ist, sei mal dahingestellt, ich halte nicht für klärbar, 500 Milligramm bis 1000 Milligramm Testosteron in der Tat bei einem normalen Menschen für die Anämie kurzzeitig einzusetzen, aber man sieht, es ist tatsächlich vorgesehen. Ja, also es gibt diese Argumentation sicherlich nicht als Dauerkonsum, aber temporär, weil andere Medikamente scheinbar nicht auf dem Markt sind, das einzusetzen. Deshalb, es gibt diesen Spielraum. In den meisten Fällen werdet ihr aber wahrscheinlich nicht damit durchkommen, sondern man wird in den meisten Fällen davon ausgehen, dass hier Missbrauch betrieben wurde zur Steigerung im Breitensport, Spitzensport, wie auch immer. Und alleine der Besitzstraftatbestand im Antidopinggesetz wird wahrscheinlich dann zu Problemen führen.
Ja, spannende Idee mit der Anämie. Vielleicht Erfahrungswerte dazu von Klienten von dir, dass das mal Thema nach einer Hausdurchsuchung gewesen ist? Wahrscheinlich nicht.
Nein,
also mir ist jetzt kein Fall bekannt.
Ich muss sagen, das deckt sich wieder mit deinen Erfahrungszahlen. Ich kenne zwar gefühlt keinen bekannten großen Bodybuilder so, der noch nicht Hausdurchsuchung hatte, aber wenn ich so an mein Team denke und ich habe inzwischen 120 Klienten, von denen sehe ich 60, 70 unterstützt den. Da hat ein einziger hat bei mir mal ein Hausdurchsuchung bekommen und zwar nicht wegen Anabolika, sondern wegen Drogen. Und da wurde zufällig was gefunden und hat auch eine sehr milde Strafe bekommen. Also das heißt, dieses Thema Hausdurchsuchung, es ist so präsent. Ja, man hört es immer da und da, jeder kennt irgendjemanden, der einen kennt oder so. Aber ich muss sagen, die Fallzahl der Hausdurchsuchung ist tatsächlich, glaube ich, relativ gering. Wenn man überlegt, also ich schätze mal, wir haben 1,5 Millionen Konsumenten in Deutschland, würde ich mal schätzen, so, wenn man aus den Studien das so ein bisschen ableitet mit Anzahl Fitnessstudio-Besucher und Anzahl User laut Studien, dann kann man von der Zahl ausgehen. Ich würde auch so aus der Erfahrung heraus sagen, wenn ich so mit Menschen rede, ja, das kommt schon ungefähr hin, vielleicht sind es auch mehr. Und dann stehen da wahrscheinlich wenige tausend Anklagen im Jahr. Das kannst du besser sagen, wie viele das sind. Demgegenüber,
Das ist verschwindend gering. Die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, das waren im vierstelligen, im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Das ist natürlich jetzt gegenüber einer Zahl von 1 Million Konsumenten relativ wenig. Ja, das stimmt. Ja. Also bei mir ist das Thema Hausdurchsuchung allgegenwärtig, weil ich praktisch mehrmals pro Woche angerufen werde, weil jemand gerade eine Hausdurchsuchung wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz hatte. Meistens geht es ja da um irgendwelche Bestellungen aus dem Ausland. Aber was bei den ärztlich verordneten Sachen eher eine Rolle spielen dürfte, sind einmal die Thematik Zufallsfunde. Also die waren wegen irgendeiner ganz anderen Sache da. Mag eine Steuerhinterziehung gewesen sein oder so. Und dann lag dort so ein Präparat rum und derjenige hat dann einfach gesagt, ja, das habe ich vom Arzt verschrieben bekommen, hier ist das Rezept. Also solche Fälle kenne ich, wo dann auch mal das Rezept mitgenommen wird. Oder eben, die kommen wegen irgendeiner abgefangenen Bestellung eines Medikaments, das man nicht aus der Apotheke bekommen kann. Und dann hatte man noch irgendwas aus der Apotheke da. Das vielleicht auch mal eine Überlegung, wenn man den Arzt da nicht in die Bredouille bringen möchte. Wenn man jetzt 1000 Einheiten Wachs und 10 Vials irgendwelcher Julep-Ware zu Hause hat, dann nützt es einem ja auch nichts, wenn man für seine 10 Brechampullen-Testo jetzt ein Rezept vorweisen kann. Die fallen ja im Zweifel da sowieso nicht ins Gewicht bei den Mengen. Es ist, um nochmal auf das Thema TRT zurückzukommen, ja sowieso irgendwo ein Scheideweg vorgezeichnet, an dem man sagt, entweder ich mache eine, wie auch immer genannte Therapie, ob es jetzt eine Ersatztherapie oder eine Hormontherapie fürs Quality Aging oder fürs Biohacking ist, oder die andere Richtung auf diesem Scheideweg, ich mache was, was mich gesundheitlich nicht voranbringt, sondern ich opfere ein Stück meiner Gesundheit für sportliche Erfolge. Das kann man ja schon an der Stelle abgrenzen. Und wenn es in die Richtung geht, dass jetzt offensichtlich aufgrund der Gefahrendosierung eher gesundheitliche Nachteile überwiegen dürften, wird es auch sehr schwierig, dort für irgendeinen positiven Effekt jetzt abseits von der Leistungssteigerung im Sport zu argumentieren. Ja. Also alles, was in dieses Biohacking-Fenster fällt, wo jetzt die Bemühungen betrieben werden, älter zu werden, gesünder zu leben, besser zu schlafen, leistungsfähiger im Job zu sein und so weiter und so fort, sind ja alles valide Ziele, die man verfolgen kann. Das beißt sich ja doch recht stark mit dem einzigen Ziel, seine Muskulatur hochzuzüchten oder seine, wie auch immer, erforderliche sportliche Leistung ans Maximum
zu bringen. Wie ist es dann an der Stelle rechtlich? Also, dürftest du dir von dem Arzt einfach so, ich sag mal, TRT ist klar, man hat einen nachgewiesenen Mangel oder sehr schlechte Werte und Symptome. Ich glaube, alleine da gibt es eine siebenstellige Anzahl von Männern in Deutschland, die eine TRT wirklich auch benötigen und auch ja dank privater Anbieter
und nicht
ja,
bekommen.
Nicht bekommen. Deshalb gibt es noch Dinos und Co. Bei den privaten Anbietern läuft das da ein bisschen entspannter, die auch da sich darauf spezialisiert haben und das Problem auch erkannt haben, was viele Hausärzte oder auch Endokrinologen, Urologen noch nicht erkannt haben. Aber sag mal, das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene halt wirklich dieses gezielte Biohacking oder Quality Aging oder wie man das nennt. Ist es legal, wenn jemand sagt, ey, ich habe einen 6er, 7er Testowert in der Mitte, ich möchte mich aber ein bisschen geiler fühlen. Na, ich will einen 10er Wert haben, leicht über die physiologische Range, die man vielleicht auch an Studien noch argumentieren kann als nicht gesundheitsschädlich, auf Privatrezept, man belastet die Kasse nicht. Ist das so legal in Deutschland?
Das ist mein Standpunkt und den würde ich auch bis in die letzte Instanz vertreten. Das ist so legal in Deutschland und das weitergedacht. Erstens, es gibt dazu massenhaft Studien, in Anführungsstrichen Studien in dem Sinne, dass man gesagt hat, es gibt vielleicht eine Untersuchung dazu, welche positiven Effekte das bei bestimmten Krankheitsbildern hat. Da gibt es ja dann Studien beispielsweise im Bereich Depressionen und wenn jetzt jemand keine Depressionen hat, profitiert er möglicherweise trotzdem von einem höheren Testosteronspiegel, indem er ja vitaler, lebensfroher und leistungsfähiger, energiegeladener ist, diese ganzen Eigenschaften. Wenn man jetzt sagt, das möchte ich erreichen, ich bezahle dafür auch selbst, das ist jetzt nichts, was die Krankenkasse auf Kosten der Allgemeinheit bezahlen muss. Ich habe einen Arzt, der das betreut, ich habe das auch anhand dieser Studien darlegen können, warum ich das mache und in welchen Mengen. Da kann man sich ja einen weiten Strauß an weiteren Medikamenten dazu anschauen. Es gibt ja beispielsweise Antidepressiva, die man in ganz geringen Dosierungen einsetzen kann, um seine Tiefschlafphase zu verlängern. Dazu gibt es ja auch immer mehr prominente Influencer, die das auch offen kundtun, dass die das machen. Der einzige Unterschied, der da besteht, ist ja, dass diese Medikamente jetzt gerade nicht in der Dopingmittelmengenverordnung stehen oder zum Beispiel auch nicht in irgendeiner Anlage zum Betäubungsmittelgesetz. Das ist ja dann letztlich vom Zufall abhängig, ob das dort drin steht oder nicht. Genauso wie es übrigens ja auch vom Zufall abhängig wäre, ob derjenige jetzt auch noch Sport treibt oder ob er sagt, das ist mir eigentlich egal oder ich habe dafür keine Zeit. Ich mache das, um 16 Stunden am Tag arbeiten zu können. Mag es auch geben. Also mir fällt konkret sogar eine Person ein, die das so macht. Also der hat auch mal Sport gemacht, aber im Wesentlichen macht er eigentlich keinen Sport. Aber der nimmt alles, was die Leistungsfähigkeit pusht, um noch leistungsfähiger im Job zu sein. Das mag man jedem selbst überlassen, aber ich denke auch nicht, dass das ein Bereich ist, in den der Gesetzgeber eingreifen muss, zumal das auch kein Bereich ist, der so eine allgemeine Gefahr für die Volksgesundheit begründet, wie es vielleicht bei Dopingverstößen bei McFit unter irgendwelchen Heranwachsenden sein könnte. Aber das ist halt genau der Punkt, wenn man es so argumentiert, erstens anhand von Datenlagen in wissenschaftlicher Hinsicht, egal ob es jetzt Richtung Leistungssteigerung im Beruf um bessere Laune oder besseren Schlaf geht, dann wäre ja nur ein Baustein unter vielen, dass auch die sportliche Leistungsfähigkeit steigt. Und dann wäre es meines Erachtens auch wieder nur ein Nebeneffekt und der ist ja erlaubt. Ja. Das würde dann bedeuten, dass das nicht nach dem Anti-Doping-Gesetz zu verfolgen wäre. Aber das ist natürlich ein Graubereich. Das ist vor allem deshalb ein Graubereich, weil das ganze Thema, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, gerade unter denjenigen, die das aus anderen validen Gründen machen, nicht sonderlich offen gehandhabt wird, sondern das wird eher so unter der Hand mal darüber berichtet. Ja. Was ich jetzt vermehrt mitbekommen habe, dass das auch von Leuten ganz offen kundgetan wird, die jetzt schon seit vielen Jahren Deutschland verlassen haben, irgendwo im Ausland dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt begründet haben, die dann hin und wieder mal beiläufig so einwerfen, ja, ich nehme halt das und das und das, ich nehme auch Testosteron und ich nehme dieses und jenes. Das gehört so zum guten Ton unter der Biohacking-Community, hat man den Eindruck. Und das sind zum Teil Personen Anfang 30, zum Teil Personen Ende 50. Da ist es Usus, aber in den Rechtsgebieten oder in den Judikaturen dieser Staaten ist das halt auch kein Problem. Bei uns ist es dann anders.
Ja.
Außerdem hat es wahrscheinlich auch so einen gewissen Touch, dass jemand sagt, also wer das braucht, das ist ja gar kein richtiger Mann. Oder das ist doch ein Zeichen von Schwäche, eigentlich von Faulheit oder von, vielleicht hat er doch Depressionen oder ist gar nicht so diszipliniert, das kann er nur mit Medikamenten pushen. Ja, mag sein, dass man da vieles optimieren kann, aber das führt eben auch dazu, dass es dafür überhaupt keine breite Lobby gibt, anders als beispielsweise in den USA, wo das ja zum Teil sehr reißerisch beworben wird, wo es auch ziemlich teuer ist. Aber das ist ja auch ein sehr interessantes Geschäftsfeld und in einigen Großstädten ist es auch so, dass zum Beispiel Urologen dafür sehr offensiv Werbung betreiben und auch natürlich unter einer anderen Zielgruppe. Das hängt ja jetzt nicht im Fitnessstudio als Plakat an der Wand, sondern da wird dem Mann bei der Vorsorgeuntersuchung gesagt, übrigens, es gibt diese und jene Möglichkeit, ihren Alltag ein bisschen zu pushen. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie vielleicht schon Kinder und Enkel, mit denen Sie sich da noch nach Feierabend die Zeit vertreiben möchten und Sie sind immer erschöpft und haben da keine weder Nerven noch Energie mehr für? Da gibt es die Möglichkeit, sich mit Hormonersatztherapien oder Hormontherapien einen Vorteil zu verschaffen und das ist auch gar nicht so teuer. Und schauen Sie mal hier, da gibt es ein paar Studien drüber. Ist natürlich jetzt für jemanden, der sagt, das Geld ist es mir wert, eine Überlegung wert, das anzufangen. Und dann sind wir schon ganz schnell bei so einer Zwei-Klassen-Medizin, der eine, der es bezahlen kann.
Ich habe genau konkret den Fall jetzt im Team. Ich habe einen neuen Klienten, der jetzt zum 1.11. startet, der hat eben auch seine Unterlagen durchgeschickt. Der macht eben gerade genau das bei seinem Urologen, auf Anraten seines Urologen, eine privat verordnete THT und zahlt da 500, 600, 700 Euro im Monat seit Monaten für diverse Untersuchungen, die teilweise einfach nur übertrieben sind. Also da wird schon jeder Bluttropfen, der irgendwo abgenommen wird, wird dann in Rechnung gestellt. Und er sagt, er zahlt im Schnitt zwischen 500 bis 600 Euro im Monat, damit er seine 125 Milligramm Testosteron in der Tat in der Woche hat als THT. Ist Unternehmer, viele Mitarbeiter, also Einkommen, groß privat versichert, wobei er hat mir erzählt, er hat tatsächlich dann versucht, die Kosten bei der privaten Krankenversicherung geltend zu machen und ich hatte ihn dann direkt rausgeschmissen. Das war nicht so clever. Und dann musste er auch in die gesetzliche, in diese freiwillig gesetzliche Versicherung rein, in der ich auch bin, mit 1200 Euro im Monat für die Standardleistung, die jeder auch Arbeitslose hat. Also die Leistungen sind ja nicht besonders gut. Das werde ich natürlich jetzt auch bei ihm optimieren und für den Bruchteil natürlich über Doctrinus dann eben anbieten können. Also das wird tatsächlich passiert tatsächlich in der Praxis da draußen, dass gerade bei denen, wo man weiß, die sind ein bisschen wohlhabender und haben viel Stress, er hat auch nie unter 12 Stunden, wo er arbeitet, dass dann auch gern versucht wird von einem Urologen über den privaten Weg das ein oder andere vielleicht noch zu optimieren. Also da sehen wir auch, das wird schon aktiv betrieben. Und das sollte man vielleicht auch wissen, dass das auf jeden Fall auch heute günstiger zu bekommen ist.
Ja. Ganz genau. Das ist, was ich gerade schon ansprechen wollte, so eine Art Zweiklassenmedizin. Ja. Es gibt dann halt die sich das leisten können, ärztlich betreut ihren Lebensalltag zu boosten und dann gibt es die das nicht bezahlen können und sich das irgendwo kostengünstiger im Internet besorgen wollen. Und bei denen steht natürlich sofort das Etikett Doping
dran. Ja, auch ein Witz eigentlich.
Die Allgemeinheit denkt natürlich, wer sich sowas kauft und beispielsweise aus dem Ausland einführt und dann wird das abgefangen, der macht das ja zu Dopingzwecken, weil ja diese Präparate auch durch die entsprechenden Anbieter in dieser Riege beworben wird. Was vielleicht gar nicht so unbedingt der Primärnutzen dieser Sache
ist. Nein, gar nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt.
Da gibt es auf jeden Fall guten Argumentationsspielraum.
Ich hab jetzt gerade in den letzten Wochen, seit es Doctrinus gibt, haufenweise Nachrichten von Menschen, die wirklich nur ihre 125, vielleicht 175 oder maximal 250 Milligramm in der Woche nehmen, aber ohne Abstimmung mit dem Arzt, weil sie auch mehrfach gescheitert sind, die THT wirklich zu bekommen. Die also wirklich eine vernünftige, moderate Dosierung gewählt haben, um ihre Lebensqualität, ihr Wohlbefinden zu verbessern. und das halt aktuell oder bis dato gemacht haben über den illegalen Weg und das Ganze jetzt legalisiert haben. Ich hätte das nicht gedacht. Ich meine, ich bin in dem Business ja sehr tief drin. Ich weiß so viel. Ich berate ja teilweise auch wirkliche Top-Profis. Ich habe auch sehr viele extrem gute Athleten im Team, viele leise Leute, Menschen mit THT, Menschen ohne THT. Also ich habe wirklich sehr, sehr tiefe Insights und selbst ich hätte das nicht gedacht, dass so viele Menschen da draußen schon eine THT ohne Rezept durchführen. Was mir natürlich klar war, ist der Missbrauch zur Leistungssteigerung. Der ist offensichtlich, da werde ich jeden Tag ja mehrfach damit konfrontiert. Aber dass es so viele auch gibt, die ja wirklich nur eine vernünftige Dosierung gewählt haben, ohne dass das der Arzt verschrieben hat. Ja, das ist vielleicht auch teilweise, wie du schon sagst, eine finanzielle Geschichte. Was kostet eine Flasche Testosteron in der Tat bei Hema, Triada, Acra, wie sie alle heißen, 30, 35 Euro. Und wenn man so einfach so im Shop bestellt, so mit Dreh rum. In der Apotheke kostet das Ganze 70 Euro, plus das Rezept vom Privatarzt, plus vielleicht noch der Labor-Check, den man da einreichen muss, dann ist man locker bei der fünffachen Summe oder halt noch mehr. Und dementsprechend haben wahrscheinlich auch viele sich in der Vergangenheit gedacht, gut, komm, probiere ich gar nicht. Beziehungsweise gab es ja auch diese Option oftmals gar nicht. Und jetzt gibt es sie dank dem einen oder anderen Anbieter. Und der Gang zum Urologen, wie ich es jetzt eben genannt habe, der da vielleicht so ein bisschen auch privat behandelt, außerhalb von Telemedizin, ja, der ist nicht beim fünffachen Preis, der liegt aber beim 10-, 20-, 30-fachen Preis.
Ja. Ja, das ist ein spannendes Entwicklungsfeld, auch was so die Konkurrenzsituation angeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere Urologe das nicht so gern sieht, dass da jetzt in Anführungsstrichen Dumpingpreise im Internet aufgerufen werden. Wenn es aus der Richtung dann irgendwann mal Sperrfeuer geben sollte, dann weiß man auch, dass das jetzt nicht nur zum Wohl der Patienten oder um das Dopingproblem anzugehen, geschieht, sondern für den eigenen Geldbeutel, genau.
Ja, also ich würde sagen.
Aber um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, oft jetzt die Frage zurückgekommen, TRT oder strafbares Doping. Sehr vieles ist in einem Graubereich, der das Thema Strafbarkeit davon abhängig macht, was der Arzt begründen kann. Erforderlich ist auf jeden Fall, wenn ihr das mit einem Arzt macht, dass der Arzt sich mit dem Thema Testosterontherapie im weitesten Sinne auskennt, dass er auch solche Sachen beispielsweise wie einerseits Off-Label, andererseits auch so andere Anwendungsfälle als der typische Anwendungsfall, der hat einen Testosteronmangel, auf dem Schirm hat, damit er diese Sachen im Zweifel auch verargumentieren kann und natürlich auch nicht selber zum Beschuldigten wird, weil man ihm sagt, naja, du verschreibst das hier mit einem Augenzwinkern offensichtlich zur Leistungssteigerung im Sport. Das ist das eine, worauf man achten muss bei der Abgrenzung und natürlich auch die Dosierungshöhen. Und da natürlich auch sowas wie ein Stack. Also wenn jemand auf 2-3 Gramm Steroiden die Woche ist, dann ist das keine Lifestyle-Optimierung, die noch irgendeinen gesundheitlichen Vorteil bringt, sondern da werden wahrscheinlich die gesundheitlichen Nachteile überwiegen und der kurzfristige sportliche Erfolg, der ist dann genau das, was das Anti-Doping-Gesetz vor Augen hat und warum das dann auch strafbar ist. Da noch mal ganz kurz drauf, obwohl wir es schon an 1000 Stellen gesagt haben, das Selbstdoping außerhalb des Wettbewerbs des organisierten Sports, das ist nicht strafbar, aber der Besitz der dafür notwendigen Substanzen, der ist oberhalb sehr, sehr niedriger Mengengrenzen strafbar. Die Mengengrenze beim Testosteron, 632 Milligramm, kann man schlechterdings nicht einhalten, wenn man sich was aus der Apotheke holt und eine Packung hat, dann ist man schon drüber. Beim Jule sowieso, bei 10 ml Ampullen. Und das ist eben das, was alle auf dem Schirm haben sollten, die sich dafür entscheiden, sowas zu konsumieren. Was aber spannend ist in diesem Zusammenhang und wo man noch sehr viel Gesprächsstoff hätte, vielleicht auch mit ein paar anderen Gesprächspartnern, was man machen müsste, um das Thema Biohacking im weitesten Sinne in der Gesellschaft ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, damit jetzt nicht jeder Staatsanwalt, der das Wort Testosteron liest, der Meinung ist, da betreibt jemand eine illegale Leistungssteigerung im Sport. Denn wenn das einen gewissen Kreis erfahren würde, dann wäre es ja auch beim einen oder anderen Staatsanwalt oder Richter vielleicht so, dass der es entweder selbst macht oder jemanden kennt, der es macht, vielleicht auch so ein paar Benefits davon am eigenen Leibe spüren konnte und sich sagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mehr Muskeln haben will zur Leistungssteigerung im Sport, sondern das ist beispielsweise auch wieder ein Thema, was in den Studien mit höheren Dosierungen eine Rolle gespielt hat. einfach der gesteigerte Grundumsatz durch eine größere Muskulatur, die dann einfach so wächst, selbst wenn man gar nicht trainiert. Gerade wenn man älter wird und nur rumsitzt, da gibt es ja auch Untersuchungen
dazu. Das ist ein spannendes Thema. Ich hatte mit Michel Kühn neulich auch einen Podcast und der sagt auch, in der Forschung, er geht davon aus, dass als Reaktion auf die ganzen GLP-Geschichten wahrscheinlich auch Anabolisteroide wieder mehr untersucht werden in der Forschung zu Muskelerhalt während der Abnehmspritze. Also das Thema wird wieder wahrscheinlich auferlebt. Ich glaube, vielleicht habt ihr auch drüber gesprochen. Du hast ja auch mit dem Podcast aufgenommen.
Also wir haben darüber noch nicht gesprochen, aber spannender Punkt. Ich hatte neulich wieder irgendwas gelesen über eine, das war jetzt nicht dieser Vierfach GLP-1-Rezeptoragonist, sondern eine Erweiterung mit 6 Komponenten. Ein Komponent war wohl ein Myostatin-Blocker, was ja in dieselbe Richtung
das
geht.
Das haben sie also eingestellt, glaube ich.
Was praktisch darum geht.
Dazu,
also das kommt ja immer wieder mal auf und ist halt so eine Büchse der Pandora, wenn man so will, wenn man sich mal durchliest, was das eigentlich bewirkt und was man wahrscheinlich nicht auf die Skelettmuskulatur allein runterbrechen kann. Aber auf jeden Fall ist ja das Ziel, wenn Studien zu dem Ergebnis geführt haben, dass jemand, der die Abnehmspritzen benutzt, Muskulatur einbüßt, weil er zu wenig Protein isst und nicht trainiert, was dann leider immer der Fall ist, wenn man von dem Thema keine Ahnung hat, sowieso keinen Sport macht und einfach dann weniger Hunger hat, weniger isst, der hat ja vorher derjenige schon nicht darauf geachtet, wie die Makros zusammengesetzt sind, der achtet dann natürlich erst recht nicht drauf.
Safe.
Und da könnte man sicherlich einhaken, beispielsweise ja mit solchen schon längst vorhandenen Studien zum Thema, was hat es für Auswirkungen, wenn man einen höheren Testosteronspiegel hat auf die Masse der Skelettmuskulatur. Ja. Und da sind ja Untersuchungen eindeutig und liegt doch auf der Hand, finde ich. Dürfte da von Interesse
vielleicht
sein.
Noch kurz abschließend, nicht, dass da falsches Wissen entsteht oder falsche Gedanken entstehen. Also wer die Abnehmspritze nimmt und adäquat dabei trainiert und genug Protein zuführt, der wird nicht Muskulatur verlieren. Also das wird natürlich inzwischen auch schon, ich will jetzt gar keinen Insatz aus meinem Coaching erzählen, sind es vielleicht vereinzelte ein, zwei Leute, die es vielleicht auch schon experimentell vorgenommen oder durchgeführt haben. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass Wettkampfathleten auch die GLP-Geschichten nutzen und die halten die Muskelmasse in der Diät durch natürlich Training, Ernährung und natürlich phasenweise auch Anabolisteroide natürlich auch. Ja. Also ihr habt nicht per se den Muskelmasseverlust, wenn ihr eine Abnehmspritze nehmt, sondern es ist kombiniert mit zu wenig Protein, mit unzureichendem Training. Aber trotzdem ist wohl in der Forschung jetzt dieses Thema wieder präsenter. Was da jetzt in der Zukunft kommen wird, wissen wir nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es war allgemein ein ganz guter Überblick über das Thema. Heute hier THT versus Stoffen. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, auch zur ganzen rechtlichen Geschichte, schreibt sie gerne in die Kommentare. Mike und ich werden uns das auf jeden Fall auch alles anschauen. Vielleicht auch mal ein Q&A demnächst machen zu den häufigsten Fragen. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Geschichte. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Ja.
Vielleicht Stichwort Q&A, wenn jemand Fragen hat und die nicht in die Kommentare schreiben möchte, weil er mit seinem echten Namen hier unterwegs ist. Schreibt uns auf anderem Wege, schreibt uns DMs bei Instagram beispielsweise und dann sammeln wir das. Sammle ich auch fortwährend, weil ich leider nicht jedem ganz umfassende Antworten schreiben kann. Ich kann natürlich immer mal kurz auf irgendeine Frage eingehen, aber neuerdings kommt es auch häufiger vor, dass die Rückfragen dann gar nicht abebben und das kann ich dann leider nicht leisten. Also überlegt euch eine Frage so formuliert, dass man daraus vielleicht sogar so eine Folge hier machen kann oder zumindest eine umfassende Antwort im Rahmen einer häufig gestellte Fragen.
Das machen wir.
Dann werden wir auch anonym bedient.
Das machen wir auf jeden Fall. Wir sammeln mal alle Fragen in den Kommentaren, plus das, was uns DM-mäßig im Kontext zum Doc-Talk zugesendet wird. Das werden wir beide mal sammeln. Und dann wird es sicherlich demnächst auch die eine oder andere Q&A-Folge definitiv geben. Ja, ich würde sagen, dann machen wir für heute Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, ihr könnt uns beide unterstützen mit dem Code oder mit den Codes Anwalt oder Sascha bei vitaminversand24.com oder auch Doctrinus, gerade um das Thema THT, Abnehmspritze und Co. Ja, haben wir was vergessen, Mike?
Ich denke nicht. Falls doch, kommt es in der nächsten Folge.
Genau, also bis dann. Dankeschön.
Folgt uns bei Instagram, falls ihr es noch nicht macht.
Bis dann.
Ist eingeblendet.
Bis dann.
Bis bald. Tschüss.